willkommen bei Hooked on Topic Folge 43. Ich freue mich sehr, heute nicht nur den Robin bei mir zu haben,
hallo,
sondern auch den Leo mal wieder.
Ich freue mich auch, den Robin und den Leo dabei zu haben.
Sehr schön. Ich bin Tom und wir reden heute über, ja, unsere, also das Thema heißt unsere Lieblingsarschlöcher.
Okay, fuck das shit, ich bin raus.
Also,
ihr habt mir nie gesagt,
du hast
dass
es vorgeschlagen.
Ja, aber also, ihr habt mir nie gesagt, dass ihr ums Schweinkram geht. Verdammt noch eins.
Ich finde es erstmal schön, dass wir nochmal über die ganze Sache mit David Hein reden an dieser Stelle. Wir konnten leider nicht sein. Das ist ein kleiner Witz. Ich meinte, dass David das hört und deswegen wollte ich immer, du kleiner.
Du meinst, du glaubst, dass David das hört?
Also, ja, das ist ein bisschen Patreon-Podcast, ne?
Meinst du, David ist kein Patreon?
Das weiß ich nicht. Also, keine Ahnung, aber ich weiß ja, dass er die sonstigen Podcasts hört. Also deswegen war es eigentlich der Anspruch.
Wenn nicht, wird das bestimmt Problem, an ihn herangetragen.
Genau, das ist das Problem.
Und zwar out of context.
Richtig. Wenn er das hört, weiß er, dass das lustig gemeint ist. Und sonst wird ihm irgendein Patreon, ey, David, weiß eigentlich, dass der Robin dich immer noch hasst, dich so richtig verachtet? Wusstest du das? Hat er letztes Mal im Podcast gesagt. Und dann kriege ich wieder auf den Sack von irgendwelchen großen hier Bodyguards in Berlin,
mit denen ich befreundet bin. Ich würde sagen, wir gehen das Risiko ein und schauen einfach mal, was so passiert. Nach der Veröffentlichung dieses Podcasts.
Genau. Ich meine, Beef kann ich schon immer ganz gut gebrauchen. Machen wir das halt nochmal. In 2 Jahren können wir wieder einen erfolgreichen Podcast daraus machen.
Ich habe jetzt allerdings die Angst, dass du vielleicht potenziell das Thema anders verstanden hast, als es ursprünglich mal von mir gemeint war. Und dass deine ganze Liste jetzt voll ist mit Leuten aus der Industrie, die du einfach scheiße findest.
Ich hab Frau Bendig, meine Englischlehrerin von früher. Die hat immer gesagt, dass ich Sachen gemacht habe, wo ich gar nichts gemacht habe. Was passiert ist, ist Folgendes. Ich muss nur gerade, während ich versuche Zeit zu schinden, diese Story straight kriegen. Und zwar war es so, dass ich wollte jemanden so anstoßen als Witz und habe die versehentlich, ja, vielleicht so ein bisschen eine Treppe runtergeschubst.
Was?
die ist so ein bisschen Treppe runtergestolpert, die ist nicht gefallen oder so, war alles gut.
Okay.
War das gut. Aber dann so, der hat mich die Treppe runtergeschubst. Und dann war eine Freundin von der so wütend, dass die meinen Turnister zerrissen hat. Ich wusste gar nicht, dass das geht.
Was hat sie
denn? Ein Turnister. Hat ich zerrissen.
Was ist ein Turnister?
Ein Turnister?
Rucksack.
Ja, das ist ein Rucksack.
Okay. Kennst du den Begriff Turnister nicht?
Nee, ja, ich habe den Begriff schon mal gehört, aber bei mir ist er auch nicht gebräuchlich.
Okay. Nee. Also sie hat einen Rucksack
zerrissen. Ich hatte den an, dann hat sie so an der Halterung so gezogen, bis der kaputt gerissen ist. Und dann sollte ich irgendwie 530 Stunden abarbeiten da irgendwo in der Kanalisation, wie man das in der fünften Klasse halt das gemacht hat. Und da haben meine Eltern gesagt, nein, das ist doch voll schlimm. Deswegen wollte ich Frau Bendig an dieser Stelle nominieren. So, jetzt du, Leo.
Ich möchte auch seine Englischlehrerin nominieren. Ich habe ihren Namen schon wieder, Frau Bendig?
Frau Bendig.
Ja.
Ich hoffe, die arbeitet ja nicht mehr.
Das war ganz schön unangenehm. Niemand kann sie bändigen, jedenfalls. Tom, worum ging es beim Thema eigentlich mal, wenn nicht um Robins Englischlehrer?
Ich habe keiner gestoppt. Ich hätte ja aufgehört, aber keiner hat gesagt, hör auf.
Wie ihr euch denken könnt, geht es um Videospiele und das Äquivalent von Frau Bendig, die Robin zu Unrecht...
Das ist die schlimmste Englischlehrer der Videospiele.
die Robin zu Unrecht irgendwie Strafarbeiten machen lässt, sind halt so Charaktere wie Kratos und Co. Ich glaube, die Analogie kann man schon so laufen lassen, oder? Ist doch quasi die gleiche...
Wie viele Götter hat Frau Bendig zerrissen?
Die gleiche Ebene der
Botschaft. Naja, also ich war kurz unglücklich.
Ah, ja.
Deswegen würde ich sagen, mindestens ein.
Oh Mann.
Das Ego. Eine kurze Frage. Ich habe das Thema gepitcht, aber es gibt halt mindestens 2 Auslegungen, abgesehen von Englischlehrern, wie man das Thema verstehen könnte. Nämlich einmal Arschlöcher, die man selbst spielt, also Hauptspielcharaktere, die Arschgeigen sind, oder ein bisschen größer gefasst allgemein unsere Lieblings-Love-to-Hate-Arschgeigen in Videospielen, wo dann mir spontan auch noch andere Leute einfallen würden, die man nicht spielt, aber die trotzdem sehr Love-to-Hate sind. Also welches von beiden machen
wir? Also ich habe jetzt auch Leute reingenommen, die man nicht spielt. Wir gehen da, würde ich sagen, einfach mal abwechselnd ein paar Charaktere durch und schauen mal, wie viel wir zu den einzelnen Leuten zu sagen haben. Und es geht wirklich einfach um Leute, die eben Arschgeigen sind, die unsympathisch sind, die man vielleicht dann trotzdem mag. Also es gibt so ein paar Beispiele, wo du sagst, okay, der macht eigentlich nur schlimme Sachen.
Das ist so gefährlich für mich, Tom. Ich will die ganze Zeit so Namen reinrufen.
Trotzdem ist da ein gewisses Charisma. Also, sowas kann es auch sein. Oh. Aber es soll eben nicht nur eine Liste sein, was sind unsere Lieblingsbösewichte oder sowas.
Ja.
Ne? Also da sollte man nochmal die Unterscheidung machen.
Wir müssen einen Podcast mal nur unveröffentlichten dann nachher aufnehmen, wo wir das dann nochmal auf die Videospielindustrie bezogen machen. Mit exakt
dieser Einführungssatz,
genau. Und dann veröffentlichen wir den, wenn wir irgendwann mal sagen, okay, wir haben keinen Bock mehr, wir gehen jetzt, also nicht in die Politik. Dass das wir das dann einfach mal
der Mic Drop der Industrie.
Genau.
Robin hat da scheinbar viel aufgestaut. Robin, willst du vielleicht mal anfangen? Kannst du ein bisschen was von der Energie gleich loswerden?
Gerne. Also ist ja egal, ob ich jetzt mit Spielecharakter anfange oder so mit Hauptcharakter oder mit Antagonisten. Ich glaube, ich will ja nicht direkt mein ganzes Feuer rausfeuern.
Well said.
Dankeschön, Dankeschön. Deswegen etwas, wo man, glaube ich, selbst drüber diskutieren kann, ob das wirklich zählt. Ich finde es aber zumindest ganz interessant aus dem Aspekt, weil es ist, glaube ich, kein Charakter, an den man ursprünglich denken würde oder an den du gedacht hast bei der Kategorie. Mhm. Aber ich glaube, wenn man ein bisschen drüber diskutiert, würde der schon passen, nämlich Wanda aus Shadow of the Colossus.
Ah.
Weil Wanda ist ja eigentlich ein sehr, also ein scheinbar herzensguter Charakter, weil er halt in diese Welt einbricht, um seine Freundin wiederzubeleben. Nur macht er das halt auf Kosten von vielen anderen Dingen. Er bricht in dieses abgesperrte Land ein, wo er nur darüber weiß, wenn du hier einbrichst, geht die Welt unter, so nach dem Motto. Ist natürlich alles nur ein bisschen ungefährer, aber ich simplifiziere das hier kurz ein bisschen. Er tötet 16 dieser Wesen, von denen ein großer Teil nicht wirklich feindlich wirken, einige schon, aber zumindest einige von denen auch nicht. Das ist ja ein ganz zentraler Bestandteil von Shadow of the Colossus, dass du da dich auch ein bisschen schuldig fühlst. Und am Ende bekommt er dann halt sein Karma und sieht am Ende äußerlich genauso aus, wie er innerlich vielleicht schon immer war.
Ja, aber ich würde halt sagen, du hast recht, das ist niemand, den ich jemals genannt hätte auf meiner Liste, weil ich würde sagen, er ist halt kein Love-to-Hate-Arschloch, sondern er ist einfach jemand, der was sehr aus zugegeben durchaus nachvollziehbaren, aber deswegen nicht gut zu heißenden Gründen etwas macht, was moralisch eigentlich nicht vertretbar ist. Mhm. Und ich meine, seine äußere Form am Ende ist nicht die einer cocky Arschgeige oder sowas. Seine äußere Form ist
so viel besser gewesen, jetzt wo du das gerade so gesagt hast.
Aber letztendlich wird er äußerlich ein Monster, weil er halt monströse Dinge auch getan hat und Symbolism. Also ich verstehe, aus welcher Richtung es kommt, aber ich hätte ihn halt vielleicht in ein anderes Thema genommen.
Das sollte auch nur ein kleiner Bonus sein, weil wenn ich halt an Arschloch denke, dann musste ich an ihn tatsächlich als allererstes denken.
Interessant.
Weil das halt, finde ich, so ein ziemlicher Arschloch-Charakter ist, weil der so ignorant und arrogant agiert. Ne? Also er denkt halt nur an sich selbst und weiß aber gleichzeitig auch nicht so wirklich, was er da eigentlich gerade macht. Das ist so eine Mischung aus diesen beiden Charakteristika, die dann nicht so richtig gut sind für die Außenwelt. Aber es ist natürlich nicht das Krockige, das Kratzige. Das stimmt, ich wollte es zumindest mal genannt haben als kleinen Bonus.
So richtig viel Charakter an und für sich ist ja auch nicht da. Du interpretierst ja viel rein.
Ja.
Und die Aktionen sind halt die, wo man dann im Nachhinein sieht, oh, okay, das ist doch sehr egoistisch.
Genau. Deswegen ist es auch gar nicht so viel, wo man nicht so viel drüber reden kann. Wollte ich nur zumindest mal erwähnen.
Ja, wir wissen halt nicht viel über Wanders innere Prozesse. Das ist so.
Das sollte man mal machen. So ein,
naja, man kann.
So ein Wanders Mind.
Gibt es ja quasi in Form des Drehbuchs für den Film. Es wurde für einen Film gearbeitet und das komplette Drehbuch für diesen geplanten Film ist im Internet lesbar. Und das ist was, Leute.
Wieso? Was hat er da für einen Charakter?
Naja, der ist also eigentlich einen insgesamt sehr wenig bemerkenswerten. Es ist so ein ziemlicher, okay, wir müssen jetzt irgendwie die Geschichte und Atmosphäre von Shadow of the Colossus einen sehr durchschnittlichen Hollywood-Film pressen. Aber wenn man erfahren will, warum der das alles macht und wieso der dann auch das Mädchen entführt und so und ein bisschen mehr über die Welt erfahren will und dieses Mysterium gar nicht haben möchte, der kann sich das wunderbare Drehbuch zu Shadow of the Colossus durchlesen.
Weird.
Das ist wunderbar.
Klingt so.
Ja.
Ich möchte mal weitermachen mit einem Charakter aus einem Spiel, das, glaube ich, jetzt nicht so wahnsinnig viele Leute gespielt haben. Ich weiß, dass Robin es gespielt hat, aber ich weiß nicht, ob Leo, du es gespielt hast.
Tetris? Doch, kenne ich.
Paya. Ich habe witzigerweise auf mir aufgeschrieben, gilt das lange Puzzleteil bei Tetris?
Wie kannst du es wagen, immer zum Falschen? Nein, das gilt nicht.
Schade. Also cocky ist das Ding schon irgendwie.
Ich fühlte mich da schon an mehreren Stellen sehr verspottet.
Ich bin da, Alter, was ist los?
Wenn es dich dazu auch noch taunten würde, ne? Wartest du auf mich? Na, dann vielleicht, aber.
Wenn es so rechts unten als in der Anzeige, wo das nächste Puzzleteil kommt, angezeigt wird und dann aber wieder verschwindet, das wäre, finde ich, so der ultimative Punkt, wo ich es dann erlauben würde.
Oder es guckt so von der Seite rein, während eigentlich die Vorschau von einem anderen Puzzleteil ist, guckt von der Seite rein, sondern
so reingeschoben. Nee, ich meine Paya von Supergiant. Supergiant ist richtig, ne?
Supermassive
waren die anderen, genau. Und das ist ein Spiel, was mir an und für sich schon sehr viel Spaß macht. Das ist ja so dieser Mix aus Fantasy, Visual Novel und so eine Art Sportspiel. Also man spielt da halt die Rites, die Rituale, und die spielen sich wie ein Sportspiel. Und währenddessen gibt es immer einen so eine Art Moderator oder Kommentator vielmehr, der in diesem Universum einfach nur die Stimme heißt. Und diese Stimme ist ein Charakter im Spiel, cool, ja, der auch noch eine größere Relevanz kriegt zum Ende hin. Und der ist halt extrem snarky. Der hat im Englischen eine super gute Stimme und ist halt so diese Art von Kommentator, der, wenn du gewinnst, sagt, du hast gewonnen. Gerade so. So immer mit so einem zusätzlichen Kommentar. Du merkst immer, dass er dich nicht so richtig mag. Hat dann auch seine Gründe. Aber das fand ich super unterhaltsam, weil ich höre dem total gerne zu, weil er eben so eine gute englische Sprachausgabe hat. Und gleichzeitig merke ich aber total die Antipathie, die mir da bei jedem einzelnen Match entgegenschwappt. Denn wo er immer, wenn ich gewinne, so trotzend schon fast sagt, ja, okay, hat ja scheinbar geklappt. Und mal sehen, wie es beim nächsten Mal aussieht. Den mag ich sehr, sehr gern.
Das ist ein sehr, sehr guter Tipp. Dadurch bin ich jetzt auf den, was eigentlich der gleiche Charakter ist, ist der aus, wie hieß denn das Spiel, von den Machern von Castle Crashers,
Battle Block Theater.
Nee, das danach, was wir hier im Stream gespielt haben.
Das Hexfeld-Spiel?
Ja, genau.
The Pit People,
genau, der Bär. Der Bär ist ja auch so, nimmt auch so die Erzählerrolle ein und provoziert dich dann von außen. Ist noch deutlich mehr natürlich auf Comedy ausgelegt als dein Tipp. Aber diese Erzählerrolle, die dich tauntet, ist eigentlich allgemein was super Cooles. Und im Falle von Paya wird sie auch sehr gut umgesetzt.
Finde ich auch. Und witzigerweise wäre mein nächster Kandidat auch sehr in diese Richtung. Auch so ein Announcer-Charakter. Aber der Punkt ist der, dass diese Announcer, sie kriegen immer noch mal eine andere Dimension und vor allem auch, habe ich den Eindruck, eine inhärent antagonistischere und vielleicht auch deshalb snarkigere, wenn sie dein tatsächlicher Widerspieler sind, der irgendwie über, du bist in einer Anlage gefangen oder so und derjenige tauntet dich über die Lautsprecheranlagen oder so. Von diesen Charakteren gibt es einige, viele Leute würden jetzt sagen GLaDOS oder Shodan oder sowas, die sehr gut sind. Aber mein persönlicher Favorit in der Hinsicht, erstens, weil sein Voice-Over überhaupt keinen Sinn ergibt und zweitens, weil er halt super unterhaltsam ist, so vorhersehbar es ist, aber Handsome Jack ist einer der unterhaltsamsten Arschlöcher, eins der unterhaltsamsten Arschlöcher der Spielgeschichte. Und der Typ ist wirklich ein Wichser. Er ist wirklich ein Arschloch. aber hier stimmt auch wirklich alles. Also der hat einen Unterhaltungsgrad, der sehr, sehr gut ist. Sie haben versucht, im Pre-Sequel so seinen Weg zum Monster darzustellen. Also ich finde, die Charakterisierung hat überhaupt nicht hingehauen. Für mich ist das alles... also wenn der keine Veranlagung dazu hatte, ein Penner zu sein, weiß ich auch nicht mehr. Und sowas wie Tales from the Borderlands zeigt uns noch mal mehr Facetten von diesem... Also da sind wirklich monströse Akte dabei. Da sind einfach auch nur kleine Nervereien dabei und kleine... Sticheleien und Pointen und so weiter und so fort. Da ist echter Unterhaltungswert dabei. Da sind sogar so ein paar menschliche Momente dabei, wo man sich denkt, Jesus Christ, wenn bei dem irgendwas anders gepolt wäre oder irgendwie ein bisschen anders gelaufen wäre, dann hätte der vielleicht sogar ein okayer Mensch sein können oder sowas. Aber letztendlich ist das, also ich suche immer noch, verstehe mich nicht falsch, ich liebe GLaDOS und so weiter und so fort, aber Handsome Jack ist einfach nochmal, was die Snarkiness angeht und was die Cockiness angeht und sowas, ist Handsome Jack einfach nochmal ein bisschen drüber.
Ja, und so ein bisschen beim Snark, aber, also ich würde sagen, beim Snark spezifisch wäre GLaDOS drüber.
Ja, stimmt,
bei Snark. Wenn der Rest wäre dann.
Ja, es ist auch eine bestimmte Art von
Snark. GLaDOS trockener und so ein bisschen hinterfotziger mit den Kommentaren.
Genau. Ist, ja.
Handsome Jack hat aber sehr viel Spaß, er selbst zu sein, hat man oft das Gefühl.
Allerdings, ja.
Ich habe tatsächlich auch bei mir Handsome Jack stehen, bei mir ist aber spezifisch der aus Tales from the Borderlands. Weil der in Borderlands 2 ist mir dann doch ein bisschen zu sehr auf Beleidigung aus, als dass ich den dann noch, also ich fand den auch, ich war jetzt nie einer derjenigen, die Borderlands 2 nicht mochten oder das irgendwie alles zu viel Memes waren und so, ich hatte daran viel, viel Freude, hab's ja auch durchgespielt und sonst sind Loot Games nicht meine Art von Spiel, deswegen heißt das schon einiges, wenn ich dann durchgespielt habe und hatte auch an Handsome Jack durchaus viel Freude, da der aber dann das ganze Spiel über dann doch sehr auf seinem Ha, hier bin ich, Einhörner, Pupsen, so, ist das dann schon so ein bisschen einsilbrig, würde ich sagen. Und durch Tales from the Borderlands, da ist er genauso drauf und da ist er ja auch diese wirklich Stimme, die den Hauptcharakter die ganze Zeit verfolgt, als Hologramm, wie wird er dann dargestellt. Aber da hat er dann noch diese zweite Ebene, die ihn jetzt nicht so, also ich, oh mein Gott, er ist ja eigentlich wollte er nur Liebe von allen. So. Ja. Also so schlimm ist es dann nicht, das wäre auch zu viel. Und das ist ja auch eher das, was, ich habe selbst nicht viel gespielt, aber es klingt so, als ob es Pre-Sequel so ein bisschen zu sehr in so eine Richtung geht.
Im Pre-Sequel gibt es halt wirklich so Momente, wo Jack sowas brüllt wie, verdammt, da waren unschuldige Leute in dem Komplex, den du gerade gesprengt hast. Wie kannst du nur?
Ja, ja und, das, und so, das ist dann zu viel.
Und dann gibt es halt, sie versuchen diese Machtkurve, dass er halt von seiner Ambition und von seinen guten Vorhaben, die er hat, durch die Methoden, die er dann anwendet, korrumpiert wird und so weiter, und es funktioniert nicht. Mhm. Aber es ist, ja, nee, in Tales from the Borderlands gebe ich dir vollkommen recht.
Das ist ja genau das gleiche Arschloch wie in 2, ja. Nur mit noch einer Ebene, die dazukommt.
Ja, weil das war, was in 2 nicht besonders elegant war die Sache mit ihm und seiner Tochter, fand ich, und sowas, weil das war dann, du kannst mir nicht jemanden wie Handsome Jack da vorsetzen und dann kannst du plötzlich, aber er ist auch ein liebender Vater und so, das funktioniert bei mir nicht.
Ja.
Und so, aber Handsome Jack funktioniert vom Unterhaltungsfaktor bei mir sehr. Tatsächlich auch schon in Borderlands 2, aber ich gebe dir recht, Herz von Borderlands gibt ihm da nochmal sehr, sehr viel.
Handsome Jack hätte auch gut bei Poker Night funktioniert, glaube ich.
Ja, vielleicht ist er als Hologramm bei Poker Night 3. Oh, warte.
Aha.
Schade. Now I made myself sad. Ja, aber das ist das klassischste und stereotypischste Beispiel von einem Love-to-Hate-Arschloch, was mir so als erstes durch den Kopf geschossen ist, als ich das Thema gepitcht habe. Wobei ich zugeben muss, Wanda von Shadow of the Colossus ist da auch sehr, sehr nah dran.
Wow, Robin, du darfst direkt heute machen.
Ja, ich wollte ein Icon aus Icon, als Spaß. Und dann habe ich noch den Last Guardian, weil manchmal hatte nicht das gemacht, was ich wollte. So, das sind meine 3 Tipps für diesen Mal. Also. Wen nehme ich denn? Das ist tatsächlich ein sehr anderer Charakter, als du beschrieben hast, aber ich glaube, der passt deutlich besser. Mhm. Bitte?
Nee. Hör auf.
Nein, ich glaube, der passt tatsächlich deutlich besser, weil er geht auch hart in diese, irgendwann, dann zieht sich in diese Snark-Richtung, in diese sehr ignorante Richtung, den spielt man tatsächlich und ist einer meiner Lieblingscharaktere, nämlich Arthas. Aus Warcraft. Der ist ja am Anfang gar nicht dieser Charakter, der ist am Anfang der ganz klassische Superheld. Auf der guten Seite mit blondem Haar geht er aus, um die Welt zu retten.
Und er steht für das Licht.
Er steht für das Licht. Das heißt,
du kennst aber, Arthas wird eigentlich noch blonder nach seinem Wandel. Das ist nur so ein Gedanke.
Naja, er wird halt eher. Hat er nicht weiße Haare?
Ja, aber ist ja der Platinblond.
Also, okay. Ja. Naja, wie auch immer. Dann wird er zu dem Bösen und läuft dann so ein bisschen an der Grenze zu, jetzt kannst du aber auch sehr tryhard böse werden. Und ich finde, das ist das, was er dann so in World of Warcraft so ein bisschen ist mehr. Also ich habe dann World of Warcraft auch ja nur im Nachhinein gesehen, in Zwischensequenzen, aber da wirkt er dann, zumindest von dem, was ich gesehen habe, sehr wie dieses, böse! Und in Warcraft 3 ist er noch sehr dieses so, jetzt verfick ich euch mal alle, ihr kleinen Schweine. Also sehr selbstsicher, sehr über allem stehend und ist ja auch jemand, der jetzt nicht wirklich gewinnt am Ende. Also ist ja nicht der dann genau der dieser super Bösewicht ist, von dem er jetzt immer glaubt zu sein, sondern er dient ja auch dem anderen und das mag ich sehr.
Also ich glaube, warum es in Warcraft 3 sehr gut funktioniert, ist ja, der Wandel findet ja so schwelend statt, wo er sich noch sehr im Recht sieht, wenn er Frostmourne nimmt, um im Wesentlichen Leuten zu helfen, und dann stellt er sich als erstes.
Dann stellt er vielleicht, Frostborn hat Hunger, und dann.
Ja, und dann bringt er direkt seinen ersten Freund um, und ab da ist es dann quasi vorbei, so ein bisschen. Und eigentlich auch schon vorher. Aber ich finde, World of Warcraft funktioniert auch noch, weil sie ja so Sachen machen wie über den Time Dungeon,
dich nochmal so gar nicht,
Vergangenheitsepisoden von Arthas erleben, um dem den Kontext zu geben. Mhm. Eben auch für Spieler, die vielleicht Warcraft 3 nicht gespielt haben, wovon es ja 1-2 gibt in World of Warcraft. Aber Arthas mag ich sowohl als guten als auch dann noch als bösen Charakter.
Ich finde es interessant, dass du gerade sagst, dass du Arthas Wandel deshalb so gut findest, weil der so graduell stattfindet oder so schwelend und so weiter und so fort. Ich habe es immer genau anders empfunden. So
als Klick?
Ja, in einem Moment ist es noch, ich will mein Volk retten in einem Frostmourne-Hemd. Was wäre eigentlich, wenn ich meinen Vater ermorden würde? Das passiert mir zu schnell in Warcraft 3 tatsächlich. Und das ist, und ich mag auch nicht so eine implizierten Sachen wie, es gibt diese Mission, wo du als Arthas Zivilisten töten musst, damit sie nicht der Plage anheimfallen und sowas. Das ist,
bevor er Frostmourne hat, oder?
Das kann.
The Culling.
Das, Ich mag die Implikation nicht, dass hier ein Keim der Dunkelheit liegt, weil ich finde, dass Arthas recht hat. Ich finde einfach, er hat in dem Fall recht, bevor die sich quälen. Was soll er machen?
Ja, ich glaube, dass die spezifisch in der Situation, er kommt halt sehr, sehr schnell zu dem Schluss. Er kommt halt so an, so, ja, dann bringe ich jetzt wohl alle um. Und hat scheint halt nicht diesen, ich glaube, was da in der Präsentation, wie das präsentiert wird, vor allen Dingen dann der Zweifel setzt, ist halt wie selbstverständlich er das findet, so wie ja, nee, dann bringe ich jetzt halt alle um. Und es ist nicht so dieses so, ah, fuck, ich muss euch, ja, sondern es ist so, ja, okay, dann schade, ist ja so.
Und das, was du gerade gesagt hast eben, ja, er greift Frostmourne, kurz danach bringt er seinen Freund um, kurz danach bringt er seinen Vater um. Und ich meine, es ist auch dem geschuldet, dass Warcraft 3 nun mal kein 100-Stunden-RPG ist, in dem man das rein zeitlich schon auseinanderziehen könnte. Es muss halt innerhalb von einer gewissen Zahl von Missionen auch passieren und so. Insofern gebe ich da jetzt Warcraft 3 nicht so irgendwie die Schuld, so, oh mein Gott, ihr hättet es vom Pacing ja so viel besser machen können oder so. Aber mir persönlich passiert das ein bisschen zu hoppla hopp von, okay, ich will mein Volk retten, zu, hier fallen Rosenblätter, ich glaube, ich bringe jetzt meinen Vater.
Ja, man merkt schon sehr, so wie er Frostmourne hat, ist ja auch der Punkt, dass es dann so richtig abgeht mit dem mit der Evilness.
Ja, aber ich verstehe bei Arthas, bei der Charakterisierung, ich verstehe nicht, ist der Keim der Dunkelheit in ihm oder ist es Frostmourne?
Nee, der soll einfach ein Arschloch sein. Also ich glaube, ich habe das zumindest immer so interpretiert, was das sein soll, weiß ich natürlich nicht. Aber ich habe diese Mission tatsächlich, wo er dann auch die, welche Stadt ist das denn nochmal? Wie heißt die nochmal?
The Cunning. Stratholme.
Stratholme, genau, The Cunning in Stratholme. Wenn er Stratholme niederbrennt, das habe ich dann tatsächlich immer als ziemlich bösen Akt wahrgenommen. Weil ich dann nicht den Eindruck hatte, als ob es dann die einzige Möglichkeit wäre. Ja, aber ist auch lange her, ich kann das
jetzt nicht mehr so sagen. Ich habe es jetzt auch schon lange nicht mehr gespielt, aber ich habe es immer als etwas empfunden, wo du relativ wenig inneren Konflikt bekommst, wo das halt gemacht wird, weil Arthas halt so einer ist. Er steht ja am Anfang sehr auf Seiten der Guten und eben des Lichts, aber ist trotzdem so ein der Zweck heiligt die Mitteltyp.
Ja, er ist halt sehr, sehr extremistisch in seiner, also das, was ich hier mache, ist richtig und wie du sagst, wenn ich halt ein paar hundert Leute oder ein paar tausend Leute dafür umbringen muss, dann passt das auch schon.
Was ich dann nicht verstehe, ist, warum ist dann keine organische Entwicklung einfach dahin, dass er immer weiter dem Bösen anheimfällt, sondern warum gibt es diesen magischen Katalysator in Form von Frostmourne? Das braucht es doch für die Charakterentwicklung.
Dann ja, das ist dann, weil es Blizzard geschrieben hat.
Ja.
Die nicht wissen, was Subtilität ist.
Also das ist.
Naja,
das ist
der Lich King ist halt noch so eine separate Entität eigentlich.
Ja, aber, ja, gut. Ich finde, warum ich Arthas so gerne mag, wird durch die Kathedralenszene so wunderbar zusammengefasst, wenn er da steht und also erstmal, er geht in die Hauptstadt zurück und mit seinem Outfit und lässt sich da erstmal so feiern und läuft durch die Straße und die Glocken schallen und dann hat er dieses Grinsen, der findet das richtig geil, was da passiert. Auch sein Plan, wie cool er gerade aussieht, findet er richtig geil und dann wartet er, bis der Papa sagt, what are you doing, son? Und dann grinst er, man sieht's nicht, aber er grinst hundertprozentig dabei und sagt dann, succeeding you, father. Und dann stabbt er seinen Papa und er findet das richtig geil, während er das macht, das weiß ich.
Er hat über sein iPhone auch die passende Mucke drin. Ne?
Du weißt, was das hat. Auf jeden Fall hört er dabei irgendwie 30 Seconds to Mars oder so. The Kill. Ja, das kann ich mir sehr gut vorstellen. Muss. Ich habe echt überlegt, ob ich...
das müssen wir mal damit neu schneiden.
Ob ich Illidan oder ihn nehme. Weil Illidan hat, finde ich, so ein bisschen das Entgegengesetzte, wenn ich Warcraft 3 mit World of Warcraft vergleiche. Weil in Warcraft 3 fand ich den so sehr serious die ganze Zeit. Und er ist einfach dieser Badass, dieser Badass. Und in World of Warcraft, und ich glaube, das hat viel mit dem Writing zu tun, dass das nicht unbedingt beabsichtigt ist, ist der so unfassbar snarky und... Jeder einzelne Satz von Illidan endet mit einer 5-sekundigen Pause zwischen seinem vorletzten und seinem letzten Wort, weil die immer bedeutungsschwanger sind. Das muss immer bedeutungsschwanger sein. Und er guckt dann, I am going to. Und dann guckt er irgendjemanden an und sagt irgendwie, was weiß ich, kill you all. Ich war jetzt einfach eine fiktive Sache. Aber es gibt dann ja auch dieses Ding, wo ihm sein Schicksal aufgezwungen werden soll, ohne das jetzt genau zu spoilern, in Legion. Und wie er da reagiert, das ist alles so pathetisch und so übertrieben und so GZSZ, dass ich das aber, wenn dieser Oberdämon das sagt, mit dieser Liam O'Brien-Stimme, das wieder super cool finde. Auch auf diese, oh, du bist so ein Arschloch, aber das ist so unterhaltsam. Deswegen die beiden kann man da, würde ich da so zusammenzählen, so ein bisschen.
Okay, dann hätten wir Arthas als vierten hier dabei. Ich mache mal weiter mit einem Charakter aus einem Visual Novel, nämlich aus Ace Attorney, Phoenix Wright. Und da hat man theoretisch eine sehr große Auswahl. Aber ich bleibe mal beim ersten Phoenix Wright und nehme Red White aus einem der ersten Fälle noch. Das ist nämlich so ein Typ, der sehr eindeutig der Mörder ist im Fall, um den es geht. Und
das ist im Hotel?
Mhm. Ja, ja.
Okay. Und
von der Blue Corp.
Ja, genau, von der Red White von der Blue Corp. Und der hat halt so riesige blaue Diamanten an seinem pinken Jackett als Knöpfe und hat halt ganz viel Bling-Bling und hat dieses, ist auch so ein Glänzen in den Zähnen, wenn er so dir zugrinst und natürlich so eine Schmalzlocke und redet dann von seinem gigantösen Vokabular, mit dem er ja sehr viel schlauer wirkt als du selbst. Und
natürlich immer mit schönen falschen Vokabeln.
Die genau, es sind auch ausgedachte Wörter im Wesentlichen. Ja. Und bezeichnet dich halt bloß als Anwalt. Also du bist so der Dreck unter seinen Füßen und das lässt er dich spüren und das auf eine super unterhaltsame Art und Weise. Das ist so ein extremer Love-to-Hate-Charakter, wo man sich so richtig freut, wenn man dem die finale Objection gegen den Latz knallt.
Okay. Witzigerweise, als du Phoenix Wright gesagt hast, ich hätte sofort gewusst, wen ich benenne, und das wäre Miles Edgeworth tatsächlich, weil der ist dann wesentlich mehr in der Love-Richtung natürlich.
Ja.
Aber unleugbar ist Miles Edgeworth erstens ein Wichser, zweitens super snarky und drittens so irgendwie. Der Witz ist, sobald du in seinen Kopf gehst, es gibt in der Hauptreihe gibt's einen Fall, wo du ihn spielst.
In seinem Kopf vorher. Das ist mir gerade super cool vor, wie du dir einen Trial vorstellst. Das musst du spielen, Entschuldigung.
Ja, genau. Es gibt in der Reihe gibt's Reise ins Ich von Miles Edgeworth. Nein, es gibt, da spielst du ihn und da hörst du das erste Mal seine Gedanken, so wie du das bei Phoenix normalerweise machst. Und dann gibt's natürlich seine eigenen Investigations-Spiele und sowas. Und das Schöne ist, sobald du ihn selbst hörst oder sowas, ist er kein bisschen weniger arrogant oder weniger snarky seiner Umwelt entgegen, sondern du hörst einfach nur, oh ja, okay, ich verstehe, warum der nach außen so ist, weil im Inneren ist der auch so.
Ja, wie er mit Gamschuh umgeht und so.
Aber that being said, Red White ist eine gute Wahl, unter anderem eben, weil er auch der erste Penner ist und weil es eine persönliche Investition gibt, dadurch, dass, ist jetzt kein großer Spoiler, weil es im ersten Fall des Spiels passiert, aber dadurch, dass er Mia halt auf dem Gewissen hat. Ist eine gute Wahl. Vielleicht nicht meine, was die Bösewichte von Phoenix Wright angeht,
aber. Da gibt es auf jeden Fall noch andere.
Ja, aber ich habe mir jetzt einfach mal den anderen. Also ich habe weder an Miles noch an ihn gedacht. Ich habe an. Dieser deutsche Anwalt, war der deutsch?
Manfred von Karma.
Ja, ja. Genau, an den habe ich zuerst gedacht, weil der ist mir so zentral als meine Fresse, verachte ich dich,
ja,
so
ja.
Im Kopf geblieben. Und wie froh ich da war, als der seinen Outrage-Moment hatte. Das finde ich ganz interessant, dass wir da alle drei direkt einen eigenen Charakter haben.
Turner ist ganz gut darin, dir Leute entgegenzustellen, wo du so richtig möchtest, dass die in den Knast kommen.
Ja. Aber halt auch. Auch hier würde ich wieder sagen, es gibt wieder das positive Gegenbeispiel mit Franziska von Karma, die ebenfalls, wie ihr Vater, ziemlich Arschgeige ist und sowas, die aber unleugbar auf der Seite der Guten steht, immer objektiv, im Gegensatz zu Manfred.
Also Edgeworth macht ja auch diesen Wandel durch, wo ich zum Schluss zwar noch sagen würde, er ist immer noch sehr arrogant und so von oben herab, aber er ist ja dann auf der richtigen Seite, er hat das ja erkannt.
Ja, das ist mein Punkt, weil das Thema, das ich heute vorgeschlagen habe, es dreht sich ja nicht um Bad Guys zwangsläufig, sondern es können auch Good Guys sein, die aber in ihrer Art einfach Arschgeigen sind und so. Und Edward macht durchaus den Wandel. Er steht ja immer auf der Seite von des Rechts, vielleicht abgesehen von seinen allerjüngsten Tagen, unter der Tutelage von Manfred von Karma oder so. Aber Ich mag halt bei Phoenix Wright, dass es positive Charaktere gibt, dass es gute Charaktere gibt und so weiter, die dennoch die dennoch nicht so pfadfindermäßig sind, sondern die auch diese.
Das stimmt,
einerseits eine düstere Seite haben. Weil im ersten Spiel gibt es einen Fall, wo dann Edgeworth selbst vor Gericht steht, angeklagt wird. Und der Punkt ist der: Zu dem Zeitpunkt hat man ein sehr ambivalentes Verhältnis zu Edgeworth. Und einerseits denkt man sich, boah, der Kerl, der ist, seit wie vielen Fällen ist der jetzt meine Nemesis und wie oft hat er mich vor Gericht in die Pfanne gehauen und wie oft hat er Technicalities, also irgendwie kleine Schlupflöcher und sowas benutzt, um mich irgendwie zu ärgern und so weiter und so fort. Und andererseits denkst du dir, ich würde einen Mord von seiner Seite jetzt nicht für ausgeschlossen sein, aber irgendwie kommt es mir falsch vor. So, und das finde ich, diese Ambivalenz finde ich sehr, sehr nett. That being said, Red White ist, wie gesagt, eine gute Wahl. Unter anderem auch, er hat eine wundervolle Sprachausgabe in der Anime-Adaption. Hast du ihn schon mal gehört?
Oh Gott, ja, habe ich, aber ich kann mich nicht mehr dran erinnern.
Du benutzt die ganze Zeit so ein English. Das erste Mal, als er ins Büro kommt, da guckt Phoenix sich irgendwas an und sowas. Und er kommt rein und brüllt, What's your name? Okay. Das ist so ein bisschen mimetisch geworden. Ja. Das ist,
ich meine, er ist natürlich ein super eindimensionaler Charakter, ne? Also der hat halt nur diese eine Note und das war's und die funktioniert dann aber auch. Und die anderen Charaktere, die du jetzt auch genannt hast, das sind ja dann welche, die wirklich ein bisschen, wo ein bisschen mehr dahinter steckt. Aber wie gesagt, Phoenix Wright hat da ein paar.
Auf jeden Fall.
Da würden uns auch noch mehr einfallen, wenn wir noch weiter drüber nachdenken.
Sehr, 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 sehr.
Hättest du noch einen anderen Charakter, Leo?
Du meinst außer dem einen, den ich bislang genannt
außerhalb
habe?
Außerhalb von Phoenix Wright, meine ich.
Ach so.
Nee, das ist nur die eine Idee, leider. Handsome Jack war's.
Und zwar, es gibt ja viele, viele, meistens im Rollenspielbereich oder sowas, wo es dieses sehr binäre Karma-System gibt, gut gegen böse, Pfadfinder gegen babyfressendes Arschloch und so weiter und so fort. Aber nicht jede dieser, dieser binären RPG-Geschichten bringt ein unterhaltsames Arschloch hervor, wenn man die böse Seite spielt. Oftmals ist es wirklich nur dieses Stereotype Babyfressen und so weiter und so fort. Aber ich finde, eine Spielereihe eine Spielereihe macht da was, bringt da einen sehr unterhaltsamen Charakter vor, finde ich persönlich, und das ist Mass Effect. Ich finde, Renegade Shepard ist wirklich eine Arschgeige, aber eine, die, also ich meine, der hat definitiv harte und sehr fragwürdige Methoden. Letztendlich, was seine Ziele angeht und was seine, die Richtung seiner, seiner, ich sag jetzt mal, politischen Tendenz im Mass Effect-Universum angeht, ist er immer noch auf der Seite der Guten. Er ist immer noch gegen die Reaper und so weiter. Aber boy, howdy, ist das ein Wichser. Also, was du an Renegade-Aktionen und an Renegade-Dialogen liefern kannst mit Renegade-Chap, ist. Auch hier reicht es wieder von Sachen, wo du sagst, wow, das ist eigentlich nicht vertretbar, bis zu sehr, sehr unterhaltsamen, lustigen Dingen. Also teilweise auch sind die lustigen und unterhaltsamen Dinge auch Sachen, wo du sagen wirst, wow, das ist nicht vertretbar. Ja, ja, aber es
ich meine, das mit dem Journalistenboxen ist ja berühmt.
Das geworden. Mit dem Journalistenboxen ist berühmt, aber es ist nur eine von vielen Sachen. Einer der Momente, der mir immer einfallen ist, du stürmst eigentlich durch irgendeine Verbrecherhochburg oder irgendwas und kommst in einem Raum und du brauchst eine Info von irgendjemandem. Und der gute Shepard kann den jetzt, also Paragon Shepard kann den irgendwie überreden oder so. Evil Shepard, Renegade Shepard, nimmt ihn einfach am Kragen, haut ihn gegen das nächste Fenster, also das Fenster hinter ihm crackt. Und die sind irgendwie im 40. Stock oder so in irgendeiner Future-Metropole. Und Shepard fragt, was meinst du, wenn du unten aufschlägst, hörst du noch das Geräusch? So, und das ist so, dass wir an die Info rauskommen.
Ja, das ist so ein No-Bullshit-Charakter, der auch eher dann so zweckheilig die Mittel. Er ist
sehr Anti-Hero. Sehr, ja, sehr. Ja. Also,
ja. Was ich an dem immer ein bisschen schade fand, weil das alles, was du schon hast, mag ich voll daran. Ich habe es halt selbst nie so gespielt. Ich kenne es nur aus diversen
Playthroughs.
Weil ich könnte das auch nicht so spielen.
Das erste Mass Effect habe ich mal als Renegade durchgespielt.
Dann aber auch später wahrscheinlich erst, oder?
Ja, nicht als erstes. Ja. Was aber auch eine gute Erfahrung ist.
Was ich finde, dieses Sympathische geht dann, oder ist ja nicht so wirklich sympathisch, aber auf dieser fiktiven Ebene ist es irgendwie dann doch wieder sympathisch, geht dann verloren, wenn du dann zu diesen Entscheidungen kommst, wo du ganze Völker und Rassen auslöschen kannst. Und Renegade-Chap-Option ist, oder weil das ja einfach immer in zwei gezeigt wird in Mass Effect, ist dann halt immer diejenige, die sagt, oh ja, dann lösche ich die jetzt halt aus. Wo es dann von diesem, ich bin halt der Bad Cop zu, ja, nee, ich befürworte auch Genozid, wenn es weniger Aufwand für mich bedeutet.
Du meinst, wenn es rot aufleuchtet?
Ja, genau. Und das überschreitet dann so für mich die Grenze von so sympathischer Bad Cop zu, nee, einfach verrückter, okay. Aber das kann man natürlich sich auch einfach selbst aussuchen. Man kann ja einfach bewusst sagen, dass man nur diese Sachen macht, solange denn das genug Informationen bietet, diese Dialogmöglichkeit.
Ja, das ist immer so ein Problem, ne?
Ja, es gibt so einen anderen Charakter, der so ein Problem hatte, ganz spezifisch, die ganz bekannt ist, da komme ich vielleicht später noch drauf zurück. Aber grundsätzlich war das auch eine meiner ersten Ideen, dass Renegade Shepard für mich dann mit so ein paar Klammern da auch super gut reinpasst.
Ja, ist natürlich die Frage, ob man ihn dann zum Beispiel hundertprozentig so spielt oder eben, ob es zu Missverständnissen kommt. Und wohlgemerkt, nicht alle Optionen, die unterhaltsam sind, sind auch Optionen, die man moralisch finden würde.
Nee, überhaupt, klar.
So. Ich erinnere mich auch so eine beliebte Szene, das ist in Mass Effect 2, die Szene, wo du Archangel nachsteigen musst und diese verschiedenen Söldnergruppen mit dir gemeinsam diese Belagerung durchführen. Und vorher arbeitet irgendjemand an irgendeinem Fahrzeug oder sowas und du musst den entweder überreden, dass er aufhört. Das
weiß ich noch,
oder du schnappst dir hinter ihm einfach eins seiner Elektrowerkzeuge, so ein Spanner oder so. Das heißt, gehst zu ihm rüber und sagst, du brauchst mal eine Pause und taserst ihn ins Rückgrat, damit, bis er quasi
nicht mehr laufen kann.
Ja, und, ich hoffe, in der Zukunft gibt es gute Rollstühle. So, was zur Hölle? Das ist einfach So, Dude, weißt du, wir wissen, dass Shepard gut genug ist, um jemanden ausnocken zu können, was bestimmt auch nicht gut ist für die Gesundheit, aber es ist immer besser, als wenn man Electro Spanner ist. Ja. Aber ich gebe auch zu, in der Szene, als ich das erstmal gesehen habe, dachte ich mir so, okay, habe ich nicht mit gerechnet. So, und Renegade Shep, also Renegade Shep ist... Er ist ein Wichser, er ist definitiv ein Wichser, aber er hat auch unleugbar sehr, sehr viele unterhaltsame Momente. Und wenn du am Ende von Mass Effect 1 Saren gegenüberstehst und er fragt, wow, was hat hier so lange gedauert? Und du sagst, ja, sorry, ich muss mich vorher noch durch 300 von deinen Minions durchschlachten. Ja. Dann denkst du dir halt auch, damn, er ist unterhaltsam und er ist ein Badass. Er ist manchmal auch ein Psychopath, ja, aber er ist manchmal auch nicht unterhaltsam.
Oh, sehr gut. Was für mich eine super gute Version von Renegade Shepard ist, also da bin ich auch erst jetzt drauf gekommen, weil du ihn nochmal erwähnt hast, weil dieser Charakter ist eigentlich immer Renegade Shepard, aber die Entscheidungsmöglichkeiten, die du dann hast, sind dann verschiedene Varianten von Renegade Shepard. Und das ist Cassandra aus Assassin's Creed Odyssey oder halt Alexios aus Assassin's Creed Odyssey, weil Cassandra ist einfach... Also die kannst du auch freundlich spielen, aber selbst dann ist sie eigentlich immer auch ein sehr recht vorlauter Badass, weil sie ja, weil in dieser, du bist halt immer ein Söldner. Du bist immer ein Söldner, der auch immer Aufträge annimmt, die moralisch nicht unbedingt vertretbar sind, weil was halt einfach Kanon ist, ist, dass Cassandra ein Söldner ist, dass Cassandra Geld mag und dass Cassandra sich nichts erzählen lässt von irgendwelchen Idioten. So. Und das heißt, was du dann entscheiden kannst, ist im Detail, ob du dann vollends da drauf gehst und einfach sagst, ja, dann fick dich halt, du dummes Arschloch, oder eben einfach nur suffisant so ein bisschen besserwisserisch zeigt, was du kannst. Aber du hast jetzt nicht die Möglichkeit, ja, Entschuldigung, dann tut mir leid. Diese Cassandra gibt's gar nicht. Und das mag ich sehr, sehr gern, weil es dazu führt, dass Cassandra dieser sehr kohärente Charakter ist, aber trotzdem du noch die Entscheidungsmöglichkeit hast, wollte ich noch mal kurz erwähnt haben, weil ich jetzt durch Renegade Shepard darauf gekommen bin.
Interessanterweise, ich denke gerade darüber nach, aber ich glaube, wirklich viele Assassin's Creed-Charaktere, unter anderem viele Assassin's Creed-Protagonisten, gehen in diese ambivalente bisschen Arschgeigenschiene, so ein bisschen rein. Ich wüsste sofort, wer mein Kandidat aus der Reihe wäre. Tom, wer wäre deiner?
Bei Assassin's Creed jetzt speziell?
Ja.
Den ich aber wirklich noch mag?
Ja.
Schwierig.
Hast du da? Also, okay, gehen wir anders ran. Tom, magst du irgendeinen der Assassin's Creed-Charaktere?
Also, Ezio wäre, glaube ich, noch der sympathischste, aber den fand ich jetzt nie so richtig arschig.
Als Jugendlicher ist er halt nur arschig und das, dann wächst er da draus.
Ja.
Du hast, also ich glaube, ich weiß, wenn du sagst, du wirst wahrscheinlich Altair sagen.
Altair ist tatsächlich der, den ich Tom aufgeschrieben hatte, als ich das Thema gepitcht habe.
Kenway vielleicht
noch? Haven.
Aber Haven,
genau. Haven, okay.
Ja, schon der Vater.
Vater Kenway, weil der ist, erstens ergibt einen ersten Einblick in die, also der erste richtige Einblick in die Templer. Von Seiten der Templer sozusagen ist der von Haytham. Dadurch finde ich ihn schon mal inhärent interessant. Er ist super pragmatisch, so in die Richtung, natürlich lasse ich keine Zeugen zurück, so in die Richtung. Er ist super arrogant, er ist dabei aber auch unterhaltsam, er hat ein sehr ambivalentes Verhältnis zu Connor und so weiter. Also Haytham wäre definitiv, ich bin jetzt nicht der größte Assassin's Creed-Kenner oder Fan, aber wenn ich jemanden aus Assassin's Creed benennen müsste, wäre es tatsächlich
Haytham. Den mochte ich tatsächlich auch sehr gern. Bei Assassin's Creed 3 hast du ja wirklich dieses Ding, dass du einen sehr langen Prolog spielst mit ihm. Das
halbe Spiel de facto.
Das sind so 7 Stunden
ungefähr. So fühlt sich so ungefähr an. Und dann halt wechselst auf Connor und das ist halt ein krasser Wechsel, weil Connor ist halt arg langweilig.
Also ich mochte tatsächlich Haytham nicht, war mein Problem.
Ich fand Haytham
war... Deswegen dachte ich jetzt auch, dass du Edward sagst, weil Edward Kenway, der Protagonist aus Assassin's Creed 4, ist so mein
Ding. Aber ich kann mich kaum an was erinnern mit...
Nein, Edward ist halt einfach ein Pirat. Das heißt, er macht so die Dinge, die so ein Pirat macht und ist halt ein Säufer und lässt ja auch seine Familie so zurück.
Das, ich meine, die Assassin's Creed 4-Einstellung, die ich auch von der Story so ein bisschen mitbekommen habe, ist so dieses... Ja, wir wissen, dass diese Assassin's Creed-Story noch da ist, aber sie ist uns ein bisschen egal.
Ja, klar, aber deswegen tritt ja gerade dann Edward so in den Mittelpunkt, weil es nur noch um den geht.
Und nee, ich fand Haytham war sehr wortgewandt.
Ja, ich fand den halt sehr nervig. So, ich fand halt, Haytham war so ein richtiger Templer. So. Ja, das ist halt ein sehr wortgewandter, von sich selbst überzeugter Templer, aber da fehlte mir das Sympathische.
Ich fand, das war zum ersten Mal ein Templer, der ein bisschen Charisma hat.
Würde ich dir auch nicht widersprechen. Ich glaube, ich fand ihn halt langweilig, weil es falsch war. Ich fand ihn einfach nicht sympathisch. Okay. Dafür, dass ich so lange Zeit mit ihm verbracht habe, fand ich ihn dann, glaube ich, deswegen irgendwann nervig. Aber wir haben ja demnächst im Januar Gelegenheit, das nochmal selbst herauszufinden, wenn jetzt
Assassin's
Creed 3 neu veröffentlicht wird, als Remaster.
Ihr vielleicht, ich definitiv nicht, weil das Letzte, was ich mache, ist mit meiner begrenzten Lebenszeit im einzigen Leben, das ich habe, nochmal Assassin's Creed 3 spielen.
Ja, aber die erinnern ja Spielmechaniken, was mich sehr, ich weiß noch nicht genau was, aber
ich bin, bisschen neugierig.
Also, ich wollte Cassandra tatsächlich einfach nur mal reinwerfen.
Nee, von dem, was du sagst, klingt das auch sehr passend eigentlich, ja. Weil ich kenne jetzt nicht so viele Spiele, ich meine, klar, sowas wie Geralt oder so, der auch ein vordefinierter Charakter ist, den du dann trotzdem so ein bisschen in verschiedene Richtungen drücken kannst, aber nie so, dass es nicht mehr Geralt ist, weißt du? Weil Shepard ist ja schon so, du hast zwei sehr unterschiedliche Charaktere, die du draus machen kannst. Und hier ist es eher so ein Spektrum eines Charakters.
Ja, nur dass halt Cassandra doch deutlich wortgewandter und also charakterstärker ist als Geralt, würde ich behaupten. Aber das, da würden mir auch Leute widersprechen. Das ist meine subjektive Meinung, bitte schreib mich an.
Ja, okay. Dann lassen wir das einfach mal so stehen.
Gut. Ich denke, Spider-Man.
Ja, lass uns diese Diskussion aufmachen. Ihr müsstet mal Leos Blick sehen gerade. ist es eigentlich erlaubt, einen einzelnen Gegnertyp hier reinzuwählen?
Weiß ja.
Warum nicht?
Naja, ja, klar.
Wenn, also, mir ist
wenn Leo schon Wanda gesagt hat, dann
kannst du es auch. Mir ist nur ein Gegnertyp bei...
Ich immer mit meinem Shadow of the Colossus, Alter.
Bei Arschlöcher, die man, die aber so schön arschig gestaltet sind, deren Hauptcharakteristik in diesem Videospiel als Gegner Arsch ist, sind die Slicks aus Apes Odyssey. Sind diese Standardgegner eigentlich, die mit diesen, wie nennt man das, so Tentakelmündern, die immer so ein
machen. Ich hab's nie gespielt, deswegen weiß ich
nicht. So Apes Odyssey nicht gespielt?
Nee.
Nicht mal das New and Tasty Ding?
Nee. Also ich hab's gespielt, aber nicht so weit offensichtlich, dass ich
mir das sind halt kann. Die übelsten Sadisten, die kommen ja und schießen ja on-site, also du hast gar keine Chance, wenn sie dich entdecken, dann ballern sie dich um, aber dann kommen sie noch zu dir, machen noch diese komischen Gesten und machen halt die ganze Zeit dieses also sie lachen dich dann auch noch aus.
Das sind nicht die normalen Gegner, die du am Anfang triffst.
Na doch.
Sind die so vier Beine?
Nee, die laufen auf zwei Beinen, aber sehr vorgebeugt, weil die haben ja Maschinengewehre in den
Händen. Dann weiß ich doch, wenn du meinst.
Mit so roten Augen.
Lange, schwere Geburt,
ja. Dann
weiß ich, wenn du meinst.
Ich hoffe, ihr da draußen wisst auch, wen ich meine. Ist mir nur mal so eingefallen, habe ich mir mal aufgeschrieben, weil es so ein Gegnertyp ist, der, finde ich, sehr so in diese Richtung geht. Und ich mag die halt voll gern, weil ich das super lustig finde, auch wie die gevoice-acted sind. Aber da ist halt nicht viel Charakter dahinter, ne? Also das sind ja einfach nur Gegner.
Ja. Das ist komisch, weil mein nächster Eintrag auf der Liste wären Goombas. Wie sie da cocky von links nach rechts laufen oder andersrum manchmal auch.
Da gibt es einen perfekten Clip für. Nämlich, ich muss mal wieder Giant Bomb ins Spiel bringen, es tut mir leid. Aber es gibt einen Clip von Super Mario Maker, wo du Goombas in das Rohr setzen kannst und dann kommen die da so aus dem Rohr raus. Ne? So, die gucken erst so mit ihrem der Spitze ihres Kopfes raus, wo man so auch teilweise das Auge so rausguckt und dann springen die komplett raus. Und Jeff hat da irgend so ein, also einer der Redakteure dort, hat da irgendwie so ein Geräusch gemacht, irgendwo so what? Und das passt genauso, dass er das macht, wenn er so rausguckt. Ach so. Und das what ist dann, wenn er rausspringt. Und da habe ich als erstes mal gedacht, also Goombas sind ja ziemliche Badasses, so wie die da einfach rumlaufen.
Das ist dem so.
Ja.
Goombas sind also ziemliche
Badasses. Ja, also da hast du schon was Richtiges gesagt, Leo.
Endlich, nach all den Jahren habe ich einmal was Richtiges
gesagt. Robin macht aus seinem Gag jetzt einen ernsthaften Eintrag.
Ja.
Nein, also ich habe aber noch einen anderen Charakter, der echt ein ziemliches Arschloch ist, den viele Leute trotzdem super gerne spielen. Vielleicht, weil vielen Leuten auch egal ist, was für ein Charakter ist. Aber ich meine Heihachi Mishima aus Tekken. Weil der hat seinen Sohn einfach mal einen Berg oder einen Vulkan
geschmissen. Den hatte ich auch überlegt.
Ja. Und das viel arschiger geht halt nicht mehr so richtig. Ich meine, der hat dann noch sein Fett wegbekommen, aber Heihachi ist schon auf der Arschloch-Skala sehr weit oben.
Das ist, der Fairness halber, die ganze Mishima-Familie ist ein bisschen dysfunktional. Aber ja, Heihachi ist, ich sag mal so, ist der Stein des Anstoßes für ganz viele dieser Arschloch-Sachen. Man kann noch eine Generation früher gehen, dann hat man Jinpachi und sowas und in der Generation Kazuya und dann in der Generation Jin. Ist auch nicht alles so sauber, aber Heihachi ist halt auch so, er ist der Einzige aus der Mishima-Familie, an den ich mich bewusst erinnere, den ich hier habe lächeln sehen, ehrlich gesagt. Also wirklich mal lächeln. Und ich glaube, er ist fies und er liebt es, fies zu sein. Und das ist eine Sache, die, glaube ich, den anderen abgeht. Die anderen sind einfach nur, ich bin verwundet und traumatisiert und deswegen kämpfe ich jetzt und so weiter. Und Heihachi ist einfach, ich meine, er ist der Führer von einer Zaibatsu, von einem Megakonzern.
Genau.
Er ist reich wie Stulle und er hat, außerdem hat er halt, ich meine, er hat de facto nur just for fun dieses Kampfturnier gegründet, am Ende dessen. Er macht halt auch so eine Sachen wie, es gibt dieses eine Ende von Chao Yu aus Tekken, wo sie eigentlich, sie nimmt teil, weil sie mit dem Geld, das sie im Tekken-Turnier gewinnen will, will sie einen Vergnügungspark bauen und sowas. Und dann gibt es ein Ende, ich weiß nicht mehr, ob das dann das Heihachi-Ende ist oder eins von Chao Yu oder so, wo er das Geld nimmt und einfach sich einen Vergnügungspark baut, Heihachi-Land, einfach nur, und das dann Chao Yu vorführt, einfach nur, um sie zu ärgern. Und so. Ich meine, wie petty muss man sein? Ja,
dann wirft er sie in einen Vulkan danach.
Und dann wirft er sie in einen Vulkan.
Eigentlich wie so ein Fünfjähriger.
Ja,
es ist halt ein sehr unterhaltsamer Bösewicht. Und zwar eigentlich.
Sein Bodyguard ist ein Bär.
Und zwar eigentlich durch die gesamte Serie hindurch.
Ja.
Entschuldigung. Ich war zwei bei Calvas vor, weil der Vater immer Leute in den Vulkan wirft und die Kinder haben einfach genug von.
Richtig. Ja.
Ich meine, das ist eine sehr finale Lösung. Nur nicht im Fall von Kazuya, leider.
Herti ist auch ein komischer. Ich meine, es gibt doch dieses eine Ende, wo er einfach Jin und Kazuya in den Weltraum stößt. Er lädt sie in
das Space Shuttle. Das ist das Gegenteil von jemandem in den Vulkan werfen, tatsächlich.
Stimmt.
Ja, das
habe ich sogar vor Augen.
Das kommt darauf an, wie weit sie fallen. Ja, wenn sie genug fallen, dann fallen sie vielleicht wieder in den Vulkan.
Das war's. Das
als verbrannte.
Das haben wir nur nicht mehr gesehen. Der hat eigentlich auf einen anderen Vulkan gezielt.
Gibt's nicht auch dieses Ende, wo Heihachi am Pool selbst zu so einer Art Diener wird?
Ja, das ist von seinem Adoptivsohn Lee. Mhm. Das ist von Lee Shaolan. Der sitzt da, der liegt dann auf so einer Liege und er hat einen Tong und nur eine Fliege und dann muss er ihm Drinks servieren.
Oh Mann, ey.
Und sein Flieger hat ein Explosivhalsband. Dadurch wird er gezwungen.
Leo, du wärst an und für sich an der Reihe mit einem.
Wäre ich also.
Wenn du magst.
Wir hatten gerade Tekken, hast du Tekken gesagt?
Ich habe Tekken gesagt, ja.
Echt? Krass.
Ich hatte vorher noch den Slick, deswegen.
Ach ja, recht, das war's. Das war Folge der Ereignisse. Leo, bitte.
Ich hatte überlegt, es gibt eine bestimmte Art von Charakter, die ziemlich gut dafür ist, diese Love-to-Hate-Nummer auszufüllen. Nämlich so nicht der Oberbösewicht, sondern sein Dragon, seine Nummer 2, der immer wiederkehrende Boss in einem Spiel, der immer wieder kommt, um dich zu taunten oder dich vom Chef wegzuhalten. Und diese Rolle wird ganz gerne mal so geschrieben, dass sie unterhaltsam ist, weil die von Hause aus halt dazu da sind, dich zu verspotten und sowas. Und seit gestern bin ich, also es gibt da ein paar Beispiele. Zum Beispiel eine Sache, die mir jetzt einfallen würde, wäre Death, also der Tod aus Castlevania. Das ist so ein wiederkehrender Boss, der dir immer wieder im Weg steht und so. Und der halt die ganze Zeit, du wirst meinen Meister nie erreichen und sowas. Aber seit gestern bin ich tatsächlich ein bisschen genannt Güllenstern zu sagen.
Yay!
Aber jetzt, könnt ihr mir verübeln, dass ich davor sitze und denke, das ist ein Gegner, immer wenn der auftaucht, denke ich mir als Charakter, ja, endlich wieder mehr Güllenstern.
Wieso zum Fick habe ich denn hier nicht auf meiner Liste stehen?
Ja, das ist doch nicht.
Völlig recht.
Also Güllenstern, für die es nicht wissen, ist ein Antagonist aus dem ersten und dem dritten Onimusha. Und wir haben halt gestern erst zu dritt eine Aufnahmesession Onimusha 3 Demon's Siege hinter uns und da kam er wieder vor.
Da ich vorher nicht bei Onimusha bei euren Aufnahmen dabei war und bei Time to 3 habe ich ihn gestern zum ersten Mal seit 10, 15 Jahren vor Augen gehabt und dachte mir, meine Fresse, ist das ein unterhaltsamer Penner.
Das ist so ein richtiger Skeletor-artiger Cartoon-Bösewicht, der mega Bock hat, ein Cartoon-Bösewicht.
Es gibt im ersten Teil so eine Szene, wo er so eine Leiche seziert, noch im antiken Japan, und wirklich so Dinge sagt wie, oh, eine Leber, ich liebe Leber. Also es ist einfach, dieser Charakter ist wirklich so toll.
Und dann sieht er noch aus, wie er aussieht, ne?
Ja, er bekommt dann so ein Mech, also so ein Scouter, was toll ist, und hat offensichtlich keine
Beine. Die Powerlevel der Leber zu bestimmen.
Ja, und es ist toll, also, ja, absolut, Leo, das stimmt. Es ist einfach,
es ist sehr gute
Antwort auf diesen Podcast. Das war's. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Wir wären tatsächlich an einem Punkt, echt? Wo man sagen könnte, das reicht schon. Ich habe auch noch ein paar, aber.
Also, ich habe noch ein paar. Ich habe zwei, die ich auf jeden Fall noch nennen wollen würde.
Naja, ich frage mich halt, ob man einfach nochmal so einen Podcast macht, wenn man jetzt sowieso noch ein paar übrig hat.
Also, ich habe noch ein paar übrig. Ich würde zwei super gerne noch nennen.
Ich habe sogar beim Pitchen dir gegenüber habe ich ein paar Leute genannt, die noch gar nicht gefallen
sind. Ja, wir haben sehr viele Selbstverständliche, wo ich ganz gut finde, dass wir die jetzt nicht groß besprochen haben, weil die so offensichtlich sind,
wie ich finde. Aber ich habe auch abseits dessen schon noch welche.
Ja.
Ich gebe dir noch einen, Robin.
Nach 50 Minuten schon? Na gut. Die Leute haben ja dafür bezahlt, wenn du denen den Content nehmen willst, dann schreib tomatokmagazin.de.
Sehr nett, dass du das in diese Richtung bringst.
ich nehme Dante. Den von den beiden nehme ich jetzt.
Weißt du, ich glaube, wir haben jetzt nämlich jeder drei Charaktere gehabt. Das heißt, es war sehr schön rund und du kriegst jetzt einen extra.
Ach, ihr, aber ihr könnt doch dann auch noch einen machen. Du kannst doch schon. Da haben wir die Stunde voll.
Robin, mach jetzt deinen Charakter.
Also, dann nehme ich auf jeden Fall noch Nagito aus Danganronpa 2. Das würde euch nämlich beides wahrscheinlich nicht sagen.
Sagt Danganronpa was, aber...
Ja, da muss ich gerade nochmal an den PC gehen, weil ich seine Backstory nur noch so ungefähr im Kopf hatte, aber nicht mehr genau, und ich bin froh, dass ich es gemacht habe, weil sie sensationell. Nagito, sein Ultimate Skill, jeder der Schüler in Danganronpa hat ja einen Ultimate Skill, der ist Ultimate irgendwas, und er ist Ultimate Lucky Student. Also sein Skill ist einfach nur, dass er Glück hat. Und der ultimative Glück hat. Und so einen Charakter gab es auch im ersten Teil. Und deswegen dachte man so im zweiten Teil, okay, dann übernimmt der wohl die gleiche Rolle wie der im ersten Teil. Ist überhaupt gar nicht so. Weil Nagito ist völlig verrückt gleichzeitig. Denn Nagito hat immer Glück, aber im Unglück. Und seine Backstory ist die, dass der das in einem Flugzeug mit seinen Eltern, die reich waren, Glück gehabt. Dann wurde das Flugzeug leider entführt. Ah, Pech gehabt. Und währenddessen von einem Meteoriten getroffen. Ganz schön Pech gehabt. Und er war der einzige Überlebende. Was ein Glück. Eltern aber auch tot. Ah, schade. Dann versuchen Leute, den zu entführen. Dann wird Nagito von Leuten entführt. Ganz schön Pech. Und Lösegeld wird verlangt. Will aber keiner bezahlen, weil keiner wirklich Bock auf Nagito hat. Auch wieder nicht so glücklich. Aber dann wird er freigelassen. Ganz schön Glück gehabt. In einem Müllsack. Ah, schade. Wo ein Lottolos drin ist, mit dem er gewinnt. Glück gehabt. Und das ist so dumm. Dass er in einem Flugzeug, das entführt wurde, das dann vom Meteoriten getroffen wird, wo er der einzige Überlebende ist. Und dass das sein Ultimate Luck ist, finde ich großartig. Und in diesem Teil ist er so der Zentrale. Ich will jetzt nicht zu viel spoilen, weil ich weiß ja nicht, wie ihr das nochmal spielt wollt. Aber er ist so einer der zentralen Antagonisten. Und aus einem Grund, der viel mit dem Plot selbst zu tun hat, auf die ich hier nicht genau eingehen möchte. Aber er ist so sehr von sich selbst überzeugt. Er glaubt hundertprozentig an das, was er glaubt zu wissen. Und alle anderen wissen aber nicht, was er glaubt zu wissen. Und deswegen wirkt er auf alle anderen einfach nur wie das allergrößte Arschloch aller Zeiten. Der behandelt den einfach teilweise wie den letzten Dreck und macht teilweise einfach Dinge, die unglaublich sind, weil sie so bösartig wirken, weil man halt nicht genau weiß, was da abgeht. Und das alles halt in dieser völlig übertriebenen Danganronpa-Präsentation, wo was aber auch dann teilweise diese Ace-Attorney-Momente hat, wenn Leute halt ausrasten, dann bekommen sie auch diese tollen Animationen. Ich liebe Nagito und habe den deswegen sogar vor Monokuma genommen, was die offensichtlichere Wahl gewesen wäre, was er die eine GLaDOS- oder Handsome-Jack-Rolle übernimmt, dieser Bär, der einfach dich dann zu Tode foltert, wenn du halt Pech krass. Ja.
Sätze, die man so sagt. Ne?
Ja, ja. Das
ist dieser Bär, der einen Tod.
Leute, Danganronpa ist sehr gut. Ich kann das nicht
ich oft hatte überlegt, ob
It's
ich,
gonna be a beautiful
day. Ob ich Dio aus Virtue's Last Reward nenne, weil das ja auch so ein übelster Arsch ja, ist.
Ich dachte erst, du hast Dio aus JoJo's Bizarre Adventures.
Die ganze 999-Reihe hat viele Charaktere, wo du so in die... Manchmal Good Guys, die sehr distanziert sind, manchmal Bad Guys, die erstmal sehr nett wirken. Und manchmal auch einfach nur Psychos.
Ja.
So, also, ja.
Danke, dass ich den noch raushauen durfte.
Kein Problem.
Viel wert.
Wie gesagt, ich konnte jetzt nochmal Dio nennen, aber bei Dio weiß ich es halt auch nicht so hundertprozentig. Weil eigentlich geht es ja um Love to Hate so ein bisschen, unter anderem. Und ich glaube, Dio hasse ich einfach noch.
nicht
gern.
Ich würde dir, glaube ich, zustimmen, aber er hat halt einen großen, also ein Zirkus-Outfit an. Und alles, was er
tut,
kriegt dadurch so einen gewissen Dreh. So ein
Dompteur-Outfit für die, die es nicht kennen, mit
genau,
so einem Zylinder auf.
Wo ich ihm halt nicht böse sein kann. Und wo halt, also.
Ich kann dem schon sehr böse sein.
Das halt, das Spiel nicht ganz so, also, er ist ja offensichtlich böse, so, macht böse Dinge, aber tut, also er gibt noch vor, das nicht zu machen. Aber auch nur so halbherzig, weil es so offensichtlich ist, dass er es macht. Aber immer, nein, ich war das nicht. Und es ist einfach so offensichtlich, dass er das ist, dass ich es auch wieder so ein bisschen sympathisch finde. Einfach gut, also nicht mal gut lügen können, einfach das Selbstbewusstsein zu haben, in einer offensichtlichen Situation zu sagen, ne, das weiß ich nicht, wer das jetzt war. Das finde ich gut.
Respekt.
Ja.
Leo, willst du noch einen anbringen?
Dann haben wir alle... Ich hab einen Namen, den du für mich dann...
Zeig mal deine Liste. ich würde mit ein bisschen überlegen, noch auf welche kommen. Ich hatte, als ich das Thema gepitcht habe, gab es so einen ganz offensichtlichen Kandidaten, wie zum Beispiel Kratos. Aber die Sache ist die bei Kratos, ich verstehe, warum Leute ihn cool finden und dass er für viele Erstmal für viele ist er gar nicht Love to Hate, für viele ist er einfach nur Love, weil Badass.
Ja, ja.
So, das ist dieser Badass-Faktor macht bei vielen Leuten was wert. Dann gibt es Leute, die ihn als ein bisschen ambivalenter sehen und sowas. Bei mir persönlich überwiegt, also zumindest in der Originaltrilogie, überwiegt das Negative ab einem gewissen Punkt doch sehr, weil ich finde, das sind Handlungen, die er da macht, bei denen ich sage, wow, ich habe ehrlich gesagt keine Lust, durch meine Steuerung dem noch zu helfen. Im neuen Teil wird das alles dann ein bisschen relativiert, es wird alles ein bisschen menschlicher, es wird alles ein bisschen persönlicher, ein bisschen emotionaler und sowas. Dennoch keiner meiner Lieblingscharaktere, deswegen hätte ich ihn persönlich jetzt nicht genommen, aber er ist so ein perfektes Beispiel für einen moralisch sehr schwierigen, durchwachsenen Charakter. Also zumindest mittlerweile.
Ich glaube, für viele Leute ist er aber wirklich Love to Hate. Also, oder wie du schon sagst, manche lieben ihn ja wirklich einfach nur komplett egal, was er so macht, weil sie ihn stylisch finden, weil sie halt diese Epicness feiern und so. Und bei uns ist ja sehr vorwiegend dieses Alter, aber ist das einfach nur noch ein Monster? Da ist keine Liebe mehr übrig. Zumindest bis einschließlich den dritten Teil. Weil er driftet ja immer weiter ab und hat irgendwann die ganze Welt auf dem Gewissen.
Ja. Aber kriegt dann trotzdem noch eine Redemption. Am Ende vom 3. Ich zähle gar nicht den 9 dazu. Es gibt ja dieses ganze Ding mit dem Mädchen, der Pandora-Box.
Ja, und so. Also sie soll es sein, aber... Ne.
Genau, sie soll es halt
sein. Ja, es funktioniert, finde ich, halt in 3 nicht so wahnsinnig gut. Und deswegen, ich war auch ein bisschen vor den Kopf gestoßen, als das neue God of War kam. Und dieser... Offensichtlich ist ein Wandel bei Kratos passiert. Und zwar dieser Wandel, den wir im Finale von God of War 3 angedeutet sehen. Dann gab es halt die Zeit dazwischen, wie lange auch immer die war. Und jetzt haben wir halt einen Kratos, der sehr viel mehr an seinen, also zumindest an Teilen seiner Mitmenschen hängt, nämlich unter anderem an seiner Frau und seinem Sohn. Und ja, dieser Wandel war für mich so ein bisschen schwer zu verinnerlichen, aber als ich mich dann darauf eingelassen habe, dachte ich mir, okay, dann ist der Wandel eben passiert und dann habe ich jetzt hier jemanden, den ich wieder als Menschen ein bisschen mehr ernst nehmen kann. Und ich glaube, er macht jetzt in God of War 3... nicht God of War 3, im neuen God of War macht er jetzt nichts, bei dem ich sage, wow, das ist vergleichbar mit den Genoziden von früher oder so.
Ja, ich gar nicht.
Oder den absoluten Schlachtungen von Göttern oder sowas.
Naja, also das Schlimmste ist ja, ich glaube, das hattest du ja auch schon öfter mal erwähnt, Robin, sind ja eigentlich so diese extrem beiläufigen Sachen. Da ist jemand an der Wand, der einfach nur panisch gerade flieht und er nimmt den, haut den mit dem Kopf gegen die Wand blutig und schmeißt den runter. Und er hätte halt nicht machen müssen. Er hätte ihn auch nehmen können, in Sicherheit packen, hätte genauso viel Zeit gekostet und hätte weitergehen können.
Ja. So. Und es geht halt weg von diesem, im ersten, das erste Teil beginnt ja damit, als er den Kapitän, den Schlüssel, ich glaube, es war ein Schlüssel oder so, von dem Kapitän des Schiffs braucht und dann wirft er den einfach zurück in diesen Abgrund. Ich glaube, den Schlund von der Hydra vielleicht sogar. Ich bin mir gar nicht so sicher, was genau es war. Aber es gab bei diesem Kapitän auf jeden Fall.
Das ist in der Hydra, ja. Die Hydra verschluckt den Kapitän.
Genau.
Du bist dann in der Hydra und der hat sich so festgehalten an ihrem Rachen irgendwie. Ja. Und dann,
da hat sie es auch im Kopf irgendwie. Und ich weiß nicht, das fand ich dann irgendwie noch lustig. So, wenn es einmal oder so passiert, so wenn ich so als übertriebene Darstellung von Kratos, aber das wird halt zu so einem Kern des Charakters, dass er unschuldige Männer und Frauen und nackte Frauen brutal zermatscht, wenn sie denn nur nicht mehr im Weg stehen.
Die drei Geschlechter, so Männer, Frauen und nackte Frauen.
Ja, 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 ja. Naja, das gibt ihm natürlich nochmal einen neuen Ton. Wenn halb nackte Frauen die einfach ihre Brüste draus haben, wenn Kratos dann zu denen geht und die dann auch noch zermatscht, da habe ich dann zumindest nochmal ein schlechteres Gefühl bei. Aber da müssen wir einen eigenen Podcast drüber machen. Den Namen überlege ich mir dann, weiß ich nicht, warum Kratos nackte Frauen mit Brüsten raus zermatscht, so heißt er dann.
Klingt nach einer Idee.
Ja. Gibt es dann auch exklusiv für Patreons. Und zwar für dieses spezielle, unsichtbare Patreon-Tier.
Nur für die 500-Euro-Patreons.
Oh, das wär spannend. Und dann, also der dauert 5 Sekunden, ich sage, weiß ich nicht.
Okay.
Weiß ich nicht, ist dumm.
Dann sind wir jetzt durch mit diesem Podcast. Ich finde, da waren ein paar sehr, sehr schöne Beispiele dabei. Und wie gesagt, ich glaube, wenn man sich da nochmal hinsetzt, fällt einem da auch noch mehr ein, sodass man eventuell mal einen zweiten Teil
hiervon machen kann. Also wir sind gerade durch das Gespräch immer wieder.
Genau, eben. Und ich glaube, man kann dann auch mal zu einer Reihe wie eben Phoenix Wright nochmal zurückkehren und sagen, hey, hier im 4. oder 5. Teil gibt es auch noch ein sehr schönes Beispiel dafür.
Es gibt in jedem Teil von Phoenix Wright ein Beispiel dafür.
Ja, ich weiß. Und das hat sehr viel Spaß gemacht. Ich hoffe, das hat euch auch sehr viel Spaß gemacht. Falls ihr noch Charaktere habt, die euch eingefallen sind, könnt ihr uns die natürlich auch gerne mitteilen. Vielleicht habt ihr ja auch so ein paar Arschgeigen in Videospielen, die ihr gerne hasst oder auch einfach nur so gerne mögt und sagt, nö, ist doch schön. Ich sehe das genauso.
Wichtig ist vielleicht auch nochmal zu betonen, dass solche Charaktere, also nicht jedes Spiel braucht sie, aber die Spielewelt an sich braucht halt diese Art von Charakteren ab und zu, ja, weil sie für Storytelling, sie erfüllen halt eine Aufgabe, die andere Charaktere nicht erfüllen, so eine entweder ein guter Antagonist, der einen emotional mitnimmt, oder halt einer, bei dem man sich so denkt, so, oh, gegen den will ich eigentlich gar nicht kämpfen, der ist so unterhaltsam, mhm, oder sowas. Das ist halt ein Erzählungs-, das ist ein Stilmittel, das einen ganz anderen Effekt hervorruft, als wenn man einfach nur Stereotypen Bösewicht XY hat oder einen sehr glatt gebügelten Helden, bei dem gar keine moralische Ambivalenz ist oder sowas. Und ich finde, die haben eine sehr große Existenzberechtigung, finde, yes,
ich. Ich wurde mal ins Klassenzimmer von Frau Bendig gerufen, gemeinsam mit meinen Eltern. Die sind extra dafür zur Schule gekommen, weil halt über mein Verhalten gesprochen werden musste in der 5. Klasse. Und ich war das schüchternste, ruhigste Kind aller Zeiten. Das war noch vor dem großen Rucksack-Treppenvorfall. Mhm. Allerdings hatte sie mich da schon auf dem Peak aus Gründen, die ich bis heute nicht so ganz erklären kann, wo dann unter anderem einer der Vorwürfe war, dass ich erneut einem Mädchen in dem Schulbus irgendein Brot ins Gesicht geklatscht hätte oder so. Ich war allerdings zu dem Tag nicht in der Schule, war also auch nicht im Bus. Oh. Und das konnte ich dann, das ist ein Moment, den ich noch sehr zentral in Erinnerung habe, weil das war eines der ersten Male, dass ich mich gegen eine Autoritätsperson erhoben habe und auch voller Selbstbewusstsein, weil ich wusste, die hat gerade einfach Unrecht. Und
da in wurde Folge, Robin zu Batman.
Da endlich wurde er, habe ich auch so geschweinelt.
Auf dem Rückweg von der Schule wurden Robins Eltern getötet.
Von Frau Bendig. Ja, der Joker. Und da hat Frau Bendig dann tatsächlich gesagt zu meinen Eltern, dass sie, also auf Nachfrage, dass sie schon vielleicht irgendwie einfach einen anderen Blick auf Jungen hat als auf Mädchen, was ich immer noch beeindruckend finde, das dann zuzugeben gegenüber den Eltern eines Jungen, der zur Klasse geht. Ja, auch das beschäftigt mich
bis heute. Ich mag ihr Kind einfach nicht.
Nee, ich mag irgendwie Jungen allgemein nicht. Was ich komisch finde, weil,
okay,
du hast eine relativ hohe Wahrscheinlichkeit, dass 50% deiner Schüler diesem Kategorie angehören.
Oder eine sich daran annähernde Prozentzahl.
Ich dachte, die ist auf einer Mädchenschule und war dann einfach auf einer persönlichen Ebene enttäuscht. Ja, ich weiß es nicht.
Ich hatte auch eine Lehrerin, die Jungshasserin war, die hat es begründet damit, dass ihr Sohn viel dümmer war als ihre Töchter.
Oh ja, das kann ich nachvollziehen.
Die hat mal gesagt, ey, meine Töchter ist aufgeweckt und gut in der Schule und so. Mein Junge sitzt den ganzen Tag nur da. So hat sie das begründet.
Ja, ich meine, das ist doch erfrischend ehrlich.
Schon, aber wenn sie deine Lehrerin ist dann ja sitzt geil. Du ein bisschen davor und denkst dir, okay.
Das ist ja super gut.
Und dann bist du aufgestanden und gegangen.
Das gesamte Geschlecht wegen meinem Sohn.
Ja, es liegt in der eigenen Familie.
Mein Sohn ist ein Versagen des gesamten Geschlechtes.
Der Fairness halber, ich glaube, es ist genauso gut als Begründung, ein ganzes Geschlecht zu hassen, wie alle anderen Gründe, ein ganzes Geschlecht zu hassen.
Das ist wohl wahr. Das soll es gewesen sein mit diesem Podcast. Vielen Dank fürs Zuhören und vielen Dank für euren Support. Besucht Leo bei The German Guy auf Twitch und auf YouTube. Die Links findet ihr wieder in der Beschreibung.
Und auf Twitter.
Und auf Twitter,
ja. Instagram bestimmt auch.
Richtig. Vielen Dank.
Snapchat? Pornhub?
Da weiß ich. Gebt einfach mal überall so German Guy in der Suchleiste
ein. Ja, also wenn ich es bei Pornhub eingebe, findet ihr andere Dinge. Das kann ich schon mal ankündigen.
Okay.
Und auch das, was ihr sucht. Aber da müsst ihr lange versuchen.
Tschüss. Ob dieses Brezel passt?
Ich muss dir nachgeben, wie ich das damit vorstellen kann. Weil der